herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und schön, dass sie bei all dem Trubel Zeit hat. Marie-Louise Marjan, viel muss ich gar nicht zu ihr sagen. Fast jeder kennt die beliebte Schauspielerin, meist als Mutter Beimer. Und auch wenn es die Kultreihe Lindenstraße nicht mehr gibt, in ihrem Leben geht es weiter rund. Marie-Louise Marjan wird nächste Woche 85. Sie feiert ihr Bühnen- und Fernsehjubiläum und ihr großes ehrenamtliches Engagement bei UNICEF und Plan International. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Marie-Louise Marjan.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch sehr. Wie gesagt, es ist viel los gerade in deinem Leben. Erstmal ein dickes Kompliment. Du siehst nämlich fantastisch aus. Fühlst du dich auch so?
Oh ja, wenn ich in deiner Nähe bin, sowieso.
Wir kennen uns schon ganz lange, noch von WDR-Zeiten. Deshalb duzen wir uns auch. Ich durfte ja sogar mal in der Lindenstraße kurz mitspielen. Und du warst dafür im ARD-Morgenmagazin. Da haben wir mal kurz die Rollen getauscht. Ist aber schon 30 Jahre her.
Was, so lange? Bin ich schon so alt?
Oder ich?
Ja.
Du wirst älter, und zwar 85, ein runder Geburtstag am kommenden Samstag. Wie wirst du feiern?
Ja, 85, dann lade ich mir 85 Freunde ein.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist ja gar nicht so leicht.
Für jedes Jahr einen.
Aber ist nicht leicht, so eine Gästeliste zu machen, um dann genau auf 85 zu kommen, oder?
Nein, ist kein Problem.
Nee?
Nein, nein, ich habe einen großen Freundeskreis, Gott sei Dank, das ist sehr schön. Und ja, ich bin auch sehr froh, dass dieser Freundeskreis so beständig ist.
Ja.
Also ich habe mal gefragt bei dem letzten, ich feiere ja sowieso nur die Nuller und die Fünfer.
Mhm.
Und ab meinem 50. Lebensjahr, vorher habe ich dann nur ja wenig gefeiert. Aber ich dachte, jetzt wird es langsam so Zeit im Laufe deines Lebens. Da muss man auch die Leute, die an seiner Seite stehen, die muss man auch mal vereinen und zusammenführen. Und dann habe ich beim letzten 80. gefragt, wie lange wir uns kennen. Und da war niemand darunter, den ich nicht länger wie 20 Jahre kenne.
Wahnsinn, also richtig schöne Freundschaften.
Gewachsene.
Und eine große gewachsene und eine große Feier. Gibt es was du dir von deinen Freunden wünscht?
Ja, dass sie alle gesund bleiben und noch lange mit mir sozusagen das Leben genießen können.
Und, das
und
ich auch,
mit ihnen.
Genau, das ist sicher auch das, was du dir vom Leben wünscht. Mhm. Wenn du so zurückschaust, 85 ist ja so ein Alter, wo man wahrscheinlich eher mal zurückguckt als nach vorn. Ist es insgesamt ein gutes Leben?
Es ist ein Leben, was, wie soll ich das ausdrücken, mit Höhen und Tiefen natürlich. Niemand lebt so nur eingleisig. Es gibt immer Situationen, mit denen man fertig werden muss im Leben, Gott sei Dank. Denn, wie sagt man so schön, nur die Harten kommen in den Garten. Dieser blöde Spruch, aber er ist ja so. Das bewahrheitet sich ja. Und im Ganzen würde ich sagen, habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich habe meine Chancen erkannt. Mhm. Ja, wenn irgendwas sozusagen ein Weg der Entscheidung anstand, dann habe ich doch mich immer sehr gut entschieden.
Sehr wichtig, über all das reden wir. Du nimmst uns mit auf eine Reise durch dein bewegtes Leben und wir schauen zurück nach vorn und Werbung für deinen neuen G-Freund, den Terminator, wie ich gerne sage, weil Rollator, wir haben extra darüber gesprochen, du willst ein Plädoyer halten für dieses Gerät. Der Name ist immer so doof, Rollator, deshalb Terminator und ich bin gespannt, was du erzählst. So, und jetzt nimmt uns Christine Donau mit auf einen Schnelldurchlauf durch dein Leben.
So liebenswürdig, beschwingt und fürsorglich. Nicht nur in ihrer Paraderolle als Mutter Beimer in der Lindenstraße.
Dann schlaf noch ein Stündchen und wir fahren später los.
Auch im echten Leben ein Goldstück. Marie-Louise Marjan. Früh weiß sie, dass sie auf die Bühne gehört.
Und ich will was lernen, das ist die Chance.
Ja, damit basta, aus!
Nach der Schauspielschule in Hamburg brilliert die gebürtige Essenerin an den renommiertesten Theatern der Republik unter den gefragtesten Intendanten. Doch Anfang der 70er sieht man sie auch immer öfter im Fernsehen.
Fernsehen ist für alle da.
Herr Tetzlaff, sind Sie das?
Wer denn sonst? Haben Sie gedacht, Hans, ja, im coolen Kampf?
Wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt noch mal ankomme?
Ich meine die Plörre, nicht das Schätzchen.
1985 dann der Beginn ihrer Lebensrolle.
Klausi, du sollst doch im Bett bleiben.
35 Jahre verkörpert sie die Mutter der Nation. Preisgekrönt auch für ihr soziales Engagement. Nach dem Serienaus vor 5 Jahren bleibt ihr Leben spannend. Mehr dazu jetzt von der wunderbaren Marie-Louise Marjan.
Ja, was für ein schönes Strahlen, liebe Marie-Louise. Aber auch kein Wunder bei dieser schönen Karriere, muss man wirklich sagen, oder?
Ja, Hinter der Karriere steht der Fleiß und die Disziplin.
Und das kann er
nix. Naja, das kann man sich erwerben im Laufe der Zeit. Aber ich meine, man muss natürlich auch die Möglichkeit haben, also das, die Plattform haben, dass man also mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammen ist. Und da habe ich vielleicht Glück gehabt.
Die größte Plattform, auf jeden Fall die längste, war die Lindenstraße. Ja. Du als Mutter Beimer, 34 Jahre. Wie nah ist dir die Figur, die Mutter Beimer noch?
Ja, naja, also ich bin Schauspielerin, ich spiele eine Rolle und wenn man sie so intensiv spielt, ja, begleitet sie einen natürlich, das ist klar. Aber irgendwann, wenn sie dann zu Ende ist, muss man auch sich im Klaren sein, dass also die Rolle zu Ende ist, natürlich nicht die Person, also die hat natürlich neue Ideen und möchte was Neues machen und natürlich ist sie da, das ist klar. Das ist wie wenn man einen Menschen, einen lieben Menschen verliert, kann man sagen. So habe ich die Helga Beimer verloren. Aber es ist so.
Und es ist ja auch einiges Neues dazugekommen. Sprechen wir gleich drüber. Aber nochmal zurück zur Lindenstraße. Kultserie, 34 Jahre gelaufen. Die längste.
35.
Längste Reihe im deutschen Fernsehen. Und alle haben mit dir geliebt, gelebt, gelitten in dieser Rolle. Und dein letzter Gang, das war dein Geburtstag in der Rolle, als du 80 wurdest. Da schauen wir nochmal rein.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Ja, der letzte Gang noch einmal ins Akropolis.
Ja, ich weiß, der Regisseur kam da zu mir und sagt, Marie-Louise, du hast jetzt nur eine Aufgabe. Bitte nicht hinfallen. Weil vorher war ich nämlich schon hingefallen in der Lindenstraße mit dem Knie und habe ich weitergedreht. Ich bin sehr oft hingefallen in der Lindenstraße, weiß kein Mensch. Aber ich habe dann immer weitergemacht, nicht? Also nie krank gefeiert oder irgendwas, einfach weitergemacht. Naja, ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, das ist auch wichtig für eine Karriere, für eine Schauspielerin, für eine Aufgabe, die man hat. Da darf man nicht aufgeben und sich nicht hemmen lassen, dass man halt mal auf die Schnauze fällt.
Und man braucht ein gutes Team, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Absolut, weil es ist ja auch wie eine Familie gewesen, eine Filmfamilie.
Ja, das Ganze, nicht? Also sehr wichtig ist natürlich auch also die Technik, die Kameraleute. Also wenn man da keine Harmonie hat, dann wird es auch nichts. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Szene gespielt in der Tschechoslowakei, übrigens auch eine wunderbare Serie, die Johannes-Serie, da ging es um den Straßenbau. Und da war eine Kabelhilfe, die musste hinter dem Kameramann hergehen und hat die immer so gezuppelt. Ja. Und dann dachte ich, die hat die, und das war so eine zarte Szene, so eine Liebesszene. Und da habe ich gedacht, was macht sie da? Und das ist furchtbar, dann fühlt man sich gestört. Mhm. Aber auch das muss man natürlich hinnehmen. Ne? Ich habe ja mal in Hollywood Seminar gemacht mit Lee Strasberg und der hat gesagt, das Wichtigste ist, dass ein Schauspieler sich in jeder Situation und wenn sie noch so schrecklich ist, sich konzentrieren kann. Das müsst ihr trainieren, das ist ganz wichtig. Euch nicht ablenken lassen.
Das hast du bestimmt auch im Theater gelernt. Du hast ja 20 Jahre Theater gespielt, auf allen großen Bühnen mit großen Regisseuren und da hast du bestimmt dein Handwerkszeug, dein Rüstzeug dir richtig geholt. Absolut. Auch fürs Fernsehen, oder?
Ja, nein, das ist was anderes. Ich sage immer, das sind zwei verschiedene Berufe. Also das Theaterspielen, den sage ich, das ist so 3000 Meter Lauf. Also das Aushalten, 3 Stunden eine Rolle spielen, dies immer wiederholen, lange probieren. Und beim Fernsehen sage ich, das muss so sein wie Stabhochsprung. Also aus dem Stand direkt auf den Punkt. Ja. Denn die Kamera ist unerbittlich, die zeigt im Gesicht, was los ist. Also was man denkt, was man fühlt, ob man bei der Sache ist. Und das, die lässt sich nicht pfuschen oder betrügen. Und darum muss man halt diese beiden Dinge doch sehr auseinanderhalten. Nicht?
Aber das ist ja das Schöne bei dir in der Rolle als Mutter Beimer, dass man immer so gespürt hat, was du gerade fühlst und auch so mitgefühlt hat. Man konnte wirklich verstehen, warum du jetzt eben lachst oder leidest. Und
Das ist die Aufgabe. Ja. Eduard Marx, ich bin ja hier in Hamburg auf der Schauspielschule gewesen, mein Professor Eduard Marx, und der hat immer gesagt, ihr müsst intensiv sein, alles vergessen. Und 150%ig sein müsst ihr sein. Das habe ich mir zu Herzen genommen.
Und ihr müsst,
da hat schon mancher Regisseur gesagt, übertreib mal nicht. Ne? Ja, ich sag.
Und man muss gut mit seinen Kollegen und seinen Kolleginnen klarkommen und gerne mit denen spielen. Und ein Kollege, ein Lieblingskollege, der möchte dir jetzt gerne mal was sagen.
Liebe Marie-Louise, ist das tatsächlich schon mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass wir uns zum ersten Mal auf der Bühne des Stadttheaters in Lübeck begegnet sind? Du warst damals schon eine gestandene Schauspielerin und ich war noch ein blutiger Anfänger. Jahre später sind wir dann ein Paar geworden. Ja, nicht im wirklichen Leben, sondern als Hans und Helga in der Lindenstraße. Wer hätte gedacht, dass das irgendwann einmal das längste Engagement unseres Lebens werden würde? Jetzt sind wir beide schon in einem würdigen Alter, aber wie ich finde, immer noch sehr lebendig. Kaum zu glauben, aber demnächst wirst du 85 und das darf ich sagen, du hast daraus nie ein Geheimnis gemacht. Bleib wie du bist, fröhlich, zuversichtlich, warmherzig, lebensbejahend, jung im Herzen und meistere alle Unbillen des Alters auch weiterhin so tapfer.
Ja, der Achim.
Joachim Hermann Luger, das hat er sehr schön, sehr liebevoll gesagt, finde ich.
Ja, wir haben ja zusammen gespielt in Lübeck. Da musste er mir immer die Trauben vom Hut zupfen. Das war ein unglaubliches Theaterstück. Ja, und dann waren wir auch zusammen in Bochum engagiert und der Achim sah immer sehr, sehr jung aus. Mhm. Und damals, als Hans Geisendörfer uns zusammenführte, da habe ich gedacht, oh Gott.
Der Regisseur der Lindenstraße.
Ja, der Produzent.
Produzent.
Der Erfinder, Hans W. Geisendörfer. Und da dachte ich, oh Gott, hoffentlich sieht er nicht aus wie mein Sohn, weil er war immer so jung.
Ja.
Und dann habe ich mir dann auch was, ein nettes Sommerkleidchen angezogen, als wir dann uns im WDR getroffen haben und eine Szene zusammen vorspielen sollten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Mann ist ja älter geworden. Den hat er jetzt viele Jahre nicht gesehen. Ne? Und wenn ich ihn mir jetzt angucke, dann würde ich sagen, ist er verdammt alt geworden.
Oh, wie gemein. Aber er ist jung in seiner Art.
Ja, er hat so viel Charme und er ist wirklich ein liebevoller, wirklich liebevoller Kollege gewesen. Und wir sind ja durch dick und dünn gegangen.
Absolut, zusammen, viel passiert.
Auch künstlerisch, wir haben uns richtig auseinandergesetzt. Und ja, ich sage, Achim, komm, wir müssen das so machen. Aber wir haben es immer hingekriegt. Das ist natürlich toll.
Hast du mit den Kollegen aus der Lindenstraße noch Kontakt? Gibt es noch diese Lindenstraße-Familie? Macht ihr ab und zu so... weiß nicht, kleine Get-Together, kleine Feste oder...
Naja, es ist so, also die Leute, die in Köln wohnen, die können natürlich jetzt mich besuchen, weil es nicht so weit ist. Aber die Leute, die in Hamburg sind oder München oder Berlin, die meisten sind in Berlin. Und dann merkt man schon, dass man nicht mehr zusammen dieses Andocken in der Lindenstraße hat. Das geht halt nicht. Und jeder muss natürlich auch sehen, wo er ein Engagement herkriegt und wie es weitergeht. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu.
Aber das große...
Ich bin ja Rentnerin, das
Im Unruhestand. Das große Abschiedsfest steht ja noch aus. Wegen Corona konntet ihr ja nicht den großen Abschied feiern. Immerhin ist mittlerweile die Lindenstraße, habe ich gehört, abgerissen, die Kulisse. Aber das Fest steht noch aus.
Ja, aber wir haben ja Fanclubs. Wir hatten ja 38 Fanclubs. Einer ist nur übergeblieben, Jurfix aus Essen. Und die haben ein kleines Abschiedsfest für uns gemacht.
Ja.
Und sie wollen auch ein Jubiläum machen für uns, jetzt im Dezember. Also
ich merke schon, du kommst dieses Jahr aus dem Feiern nicht mehr raus. Marie-Louise, du kannst auf ein wirklich erfülltes Leben zurückschauen. Und das, obwohl der Start in dein Leben ja, muss man auch fairerweise sagen, alles andere als einfach war. Deine leibliche Mutter hat dich damals ins Waisenhaus gegeben. Du hast aber dort Pflegeeltern gefunden, die dich später auch adoptiert haben. Und das ist ein großes Glück im Unglück, dass es nicht alle Kinder haben. Deshalb werden Pflegeeltern im Norden verzweifelt gesucht.
Prominente Gäste oder Experten, täglich um 18.45 Uhr auf dem roten Sofa bei DAS.
Du hast selbst die Erfahrung gemacht, mit Pflegeeltern aufgewachsen zu sein. Wie war damals deine Situation, Marie-Louise?
Also ich bin ja nicht nur als Pflegekind aufgewachsen. Ich wurde ja später adoptiert. Mhm. Aber es hat 7 Jahre gedauert. Und dafür möchte ich mich einsetzen, wenn die Situation in Ordnung ist, also die Menschen die Möglichkeit haben, also die Eltern, die ein Kind aufnehmen, zu adoptieren. Das heißt, ihm eine Zukunft zu gewähren, Bildung zu vermitteln, dass die finanzielle Situation stimmt, dann müsste das schneller gehen. Und moralisch muss natürlich auch alles in Ordnung sein, das ist klar. Aber ich sehe nicht ein, dass das so lange dauert. Ich war eher bin ja 40 geboren im Krieg. Mhm. Dass es da lange war, das kann... Ach, Mama und Papa.
Mama und Papa.
Ja, Mama und Papa. Oh, Hanni und Emil. Oh, da geht mir das Herz auf. Das waren liebe Menschen.
Und es war auch für dich deine Familie. Du hast ja deine leibliche Mutter
ja
kennengelernt.
Ich wusste ja gar nicht, dass es nicht meine richtigen Eltern waren. Ich bin ja als Baby zu ihnen gekommen. Ich war nicht in den Waisenhäusern. Ich bin ziemlich schnell zu der Familie gekommen und die haben mich dann auch, wie gesagt, später adoptiert. Und das hat aber 7 Jahre gedauert. Das darf nicht sein. Da muss etwas geschehen.
Wie hast du denn erfahren, dass du eine Mutter hast, eine leibliche Mutter, die nicht deine Eltern sind?
Ja, das war eine Klassenkameradin, kam zu mir, also in die Schule, also in die, es war unter Sekunda, und die sagte, wie das halt so ist, in der Kleinstadt ist eine Sensation, wenn jemand da keine eigenen Eltern hat. Und dann in den 50er Jahren, oh, du hast gar keine richtigen Eltern. Ich sag, was, wer? Wer sagt das? Ja, das sagen alle Kinder und so. Und dann sag ich, Mama, warum sagen die Kinder das? Und dann war das für meine Mutter natürlich ein Schock. Denn sie waren schon älter, und sie haben natürlich nie damit gerechnet, dass ich das auf diese Weise erfahren. Und das ist genau auch ein Punkt, dass ich immer, ich habe übrigens bei BioLeg mal über Adoptionen gesprochen, und dann hat mich eine Dame angesprochen und hat gesagt, ja, ich habe den gleichen Fall. Ich habe auch ein Kind, das hatte ich, also ist in Pflege und habe adoptiert. Ich habe sie aber noch nicht gesagt. Und dann sage ich, bitte sagen Sie das dem Kind, wenn Sie das Gefühl haben, dass es so weit ist, es aufzunehmen. Das ist ganz schlecht, wenn sie es von außen erfährt. Sagen Sie einfach, andere Kinder können sich ihre Eltern nicht aussuchen, aber wir haben dich ausgesucht. Das ist ein wunderbares Argument. Also ich kann das nur sagen und empfehlen. Und das kam so, dass also das sozusagen dann rauskam und die Mutter verzweifelt war und der Papa war gerade zur Kur, der war gar nicht da, sodass sie die Last alleine aushalten musste. Und dann war das schon sehr schwierig. Also da wuchs eine gewisse Spannung zwischen meinen Eltern und mir. Und
du wolltest dann auch wissen, wer deine leiblichen Eltern sind.
Und da gab es eine Schwester meiner Mutter, die in unserem Haushalt verkehrte, als Tante Mia.
Ach.
Und Tante Mia hat meiner Mama immer die Reibekuchen weggefuttert. Das hat mich geärgert. Da habe ich gedacht, das ist nicht meine Tante. Aber sie hat gesagt, Kind, jetzt weißt du es, ich weiß, wo deine Mutter ist. Deine Mutter ist in Kanada. Und sie hat das alles organisiert und hat sie also rübergeholt. Und dann haben wir uns getroffen. Und das empfand ich als Verrat. Ich weiß, ich war sehr, sehr traurig dann. Und wir fuhren immer nach Bayreuth im Rahmen der Schulmusik und haben Konzerte gegeben. Und dann ist sie mitgefahren. Also mein Musiklehrer sagt immer, das ist deine Mutter, nur sei mal nett zu ihr. Irgendwie... Ich hatte eine Sperre. Ich hatte die Pflegeeltern waren da, meine Mutter, meine Mama und meine Papa. Da kann doch nicht eine andere Frau auftauchen. Das geht doch nicht. Also das war ein wirkliches Dilemma für mich und für sie auch. Ich bin 16. Sie hat mich weggegeben als Baby. Jetzt steht man sich da gegenüber. Ja, was ist das für eine Situation? Und die Erwartungen waren von beiden Seiten so stark. Sie war eine hübsche Frau, man sieht es ja. Nee, das bin
hier,
ich.
Das bist du, aber du siehst ja tatsächlich ähnlich. Wir haben ein Bild mit deiner Mutter hier.
Ja, die Augen. Aber Sie sehen, das war so eine Situation, wo ich auch die Augen niederschlug. Ich wollte nicht, ich fühlte mich hingezogen, Sie sehen das ja. Aber du siehst es ja, aber ich, wie gesagt, die Mutter hatte auch einen Brief geschrieben, meine Mama. Da ist eine Frau, die kommt aus Amerika, die kommt aus Kanada und die will dich uns wegnehmen und ach, große Katastrophe. Und dieser Brief war mit Tränen benetzt von meiner Mutter. Und du darfst nicht mit ihr alleine sein, sonst wird sie dich mitnehmen. Das ist eine Situation, die muss man nicht haben.
Das glaube ich.
Das kann man einfach, heutzutage sind die Leute natürlich aufgeklärter. Ich glaube auch jetzt in meinem Freundeskreis gibt es 2 Paare, die Mädchen in Pflege genommen haben, aber noch nicht adoptiert. Das dauert da genauso lange. Darum spreche ich das Thema auch immer wieder an. Und die haben das so gemacht, dass sie das dem Kind sofort gesagt haben. Sie haben gesagt, wir haben dich zu uns genommen, weil wir dich lieb haben und du bist jetzt unser Kind. Damit können die Kinder gut umgehen und auch leben.
Du hast ja keine eigenen Kinder, aber du engagierst dich sehr, sehr stark für Kinder. Schon seit vielen, vielen Jahren hast ja auch Bundesverdienstkreuz, das große sogar, bekommen, weil du eben für UNICEF und Plan International Kinder weltweit unterstützt. Wir haben wunderbare Bilder von dir mit deinen Kindern in Vietnam. Und ist es auch so ein bisschen zurückgeben wollen, was dir widerfahren ist? Auch Gutes, eben, dass du eine nette Pflegefamilie, eine Adoptionsfamilie gefunden hast?
Ja. der Urgrund war eigentlich der, das hatte mit der Popularität zu tun. Es war so, dass einfach die alle aufmerksam wurden, dass also diese Popularität gut auch Hilfe sein kann. Und so hat mich UNICEF auf der Straße angesprochen und so hat mich Plan eingeladen, nach Indien zu fahren und das allererste Patenkind dort kennenzulernen, die Sulukhana Matra. Und es war einfach eine Situation, wo ich direkt konfrontiert wurde. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Das mache ich, diese Arbeit mache ich.
Man merkt ja das auch, wie viel Freude dir das macht und was für eine Herzensangelegenheit ist.
Ja, und
ist,
dieses kleine Mädchen, die hat, ich habe Deutsch jetzt, ne? vorgesprochen und sie sprach das astrein klar nach. Ja. Also die Vietnamesen sind sehr, sehr begabte Menschen und fleißig. Wenn wir morgens mit dem Auto auf die Felder in the Fields gingen, dann waren die Leute am Arbeiten. Wenn wir nachts am Abend spät zurückkamen, da waren sie immer noch am Arbeiten. Ich habe zum Beispiel, als ich wegfuhr, habe ich gesagt, ich würde gerne so Lackarbeiten mitnehmen nach Hause. Ja. Und aber wahrscheinlich ist dann schon zu, weil der Flieger geht erst abends um 9 und früher komme ich dann nicht vorbei. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Sie können nachts um 12 kommen.
Schön.
Vorne ist das Geschäft, hinten schlafen Sie, da klingeln Sie, da steht jemand auf und verkauft Ihnen was. Mhm. Machen Sie das mal hier. Mhm. Meinen Sie, das kann man?
Nee, natürlich das kann man nicht.
Nein, da kommt die Gewerkschaft.
Du stellst jetzt manchmal wieder in Sie, aber wir bleiben beim Du, ne? Nicht, dass die Leute denken, haben uns schon verkracht.
Wir bleiben beim Du.
Wir bleiben beim Du.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR-Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ja, schön, wenn man im Alter noch mal einen Partner oder eine Partnerin findet oder eine Gemeinschaft. Wie lebst du, Marie-Lise?
Ja, also ich habe ja eigentlich immer in einer Gemeinschaft gelebt durch das Theaterspielen. Mhm. Ich habe ja 20 Jahre Theater gespielt, da ist man ein Ensemble. Das heißt, man ist nicht alleine, man probiert zusammen, man hat Aufführungen, man lebt zusammen. Nicht räumlich, aber gedanklich und in den Proben und du weißt, wie das aussieht. Ja, und dann kam die Serie. Ich habe ja auch viele Fernsehspiele gemacht, auch Serien gemacht. Dann ist man immer eine Gemeinschaft. Also ganz alleine war ich eigentlich nie.
Und nicht zu vergessen Bodo, dein Mann.
Das kam dann später. Ja. Das kam dann 1900, als ich im Thalia Theater engagiert war, in den 80er Jahren.
Ja,
also
wart 80. Fast 40
da war ich
Jahre
45,
zusammen.
Ja, da habe ich erst Bodo kennengelernt und das war eine wunderbare Lebensgemeinschaft, die wirklich, also ja, Bodo war was Besonderes, ein sehr eigenständiger Mann, wie soll man das beschreiben, eine Persönlichkeit, die einfach gut zu mir passte und das ist wichtig, gerade als Schauspieler, nicht? Da muss man wissen, wie sind diese Leute, was brauchen sie an Zuwendung, was brauchen sie an Ruhe, wie kann man sich einstellen auf jemanden?
Ihr hattet ja auch ein Leben lang zwei Wohnungen in Hamburg, weil er war ja Beleuchter am Thalia Theater, du hast in Köln gedreht, da gab es dann noch die Wohnung in Köln, er ist ja leider verstorben. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Ja, ich musste umziehen. Das war natürlich nicht so schön, das ist klar, weil diese Veränderungen, es ist ein Einbruch, gerade bei etwas älter werdenden Menschen. Die haben sich eingerichtet, sie haben also eine sozusagen Wurzeln geschlagen. Ich habe ja immer lange, ich war 20 Jahre am Theater engagiert, in Bochum allein 12 Jahre. Man war da, man hat Wurzeln geschlagen. Dann war ich also in den einzelnen Theatern immer länger, längere Engagements habe ich gehabt. Und jetzt kommt so ein Bruch, also man muss sich wieder neu einstellen. Aber der Bruch kann auch etwas Gutes bedeuten. Also entweder bleibt man an dem Platz stehen, an dem man ist, oder man beginnt nochmal einen neuen Lebensabschnitt. Und ich sehe das so. Ich sehe das so, dass ich einen neuen Lebensabschnitt beginne.
Ja, hast du ja auch gemacht. Du bist nochmal umgezogen. Ja, du bist nach Bad Godesberg gezogen.
Ja, musst du nicht alles verraten.
Ach so, darf ich nicht. Ja. Ich glaube, es stand schon in den Blättern.
Die Fans vor der Tür.
Nee, aber du hast
aber die können ruhig Blumen schicken.
Also auch nochmal einen anderen Ort gewählt.
Ja. Ja, das kommt immer. Also Wohnungssuche ist eine Sache für sich. Das hat auch was mit Glück zu tun. Also ich habe nur gesagt, meine Wohnsituation hier war so, 44 Stufen rauf, 44 Stufen runter mit meinen Verletzungen.
Ja, du hattest einen Oberschenkel-Halsbruch, ja, doppelt.
Ist, ja, sehr schwierig. Ja. Und ja, und dann habe ich halt etwas gesucht, wo man Parterre wohnt, im Grünen und ruhig. Und das habe ich erstmal nicht gefunden, ein ganzes Jahr lang gesucht. Und dann, durch, wie gesagt, durch Zufall, kam mein Kollege, der übrigens auch in der Lindenstraße mitspielte, mein Fast-Schwiegersohn, der Michael Barral, der ja mit meiner Enkelin befreundet war, das war ihre Geschichte. Und der sagte, was ist jetzt mit deiner Wohnungssuche? Und dann sage ich, ich habe immer noch nichts gefunden, ich muss im Mai raus. Oh. Sagt er, wie wäre es denn, was möchtest du? Ich sage, ruhig, im Grünen, Parterre. Ja, und wo? Ja, möglichst nicht zu weit draußen, dass man so abgehängt ist. Ja. Möglichst noch ein bisschen an einer Großstadt. Und das war ja Köln. Ich habe ja in Köln immer dann gelebt. Und ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann kriegte ich 5 Adressen. Und bei einer konnte ich anrufen. Und dann war es eigentlich auf Anhieb. Ja, fragen Sie nur nicht, fragen nur nicht nach der Miete.
Nee, ich frage nicht nach der Miete, aber ich würde gerne wissen, ob du dich eingelebt hast, ob du dich jetzt zu Hause fühlst.
Ja, ich habe mich eingelebt, aber das Einleben, das ist für mich gar nicht schwierig, weil dadurch, dass man Theater spielt, ich habe auch Tourneen gemacht, man muss sich immer wieder auf neue Situationen einstellen, das ist Teil meines Lebens. Ich bin sehr viel rumgekommen, ich fahre ja auch heute noch. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich muss immer in meinem Bett schlafen, sonst komme ich nicht zur Ruhe. Also das ist für mich überhaupt kein Problem, ich kann überall schlafen.
Ja, du machst ja auch nach wie vor Lesungen und Kreuzfahrtreisen und hast, und ich möchte das deshalb ansprechen, weil es bestimmt Leuten Mut macht. Du hast nämlich neuerdings einen Rollator, wir finden beide den Namen blöd und sagen jetzt Terminator, und hast gesagt, das ist nochmal wirklich so ein Gewinn an Freiheit, dass du eigentlich jedem ermuntern möchtest, auch sowas zu benutzen.
Unbedingt. Also ich kann es nur raten, das ist ein Segen. Das eine Schwedin hat das ja erfunden. Die müsste den Friedensnobelpreis, nein, also...
Doch, für den inneren Frieden, den inneren Friedensnobelpreis.
Genau, den inneren Frieden, ja. Nein, wirklich, das ist eine solche gute Hilfe. Das hilft Millionen von Menschen. Und vor allen Dingen, das Image müssen wir aufpolieren.
Auf jeden Fall. Den, man muss nur gerade damit gehen,
dann ist
sich
man,
nicht so hängen lassen.
Ja, dann ist man wie eine Königin.
Die Haltung behalten.
Haltung
und das
behalten.
Machst du. Ich habe dich ja gesehen, wie du schreitest.
Und das wird ja vor allen Dingen, das Leben wird leichter dadurch.
Ja, und du gewinnst.
Unabhängiger.
Ja, eben. Und du erweiterst deinen Radius und kannst selbstständig.
Und vor allen Dingen, es ist ja auch gesellschaftlich anerkannt jetzt. Mhm. Also jetzt in den Jahren beobachtet man, niemand guckt schräg. Im Gegenteil, Leute kommen immer und helfen und wollen dann quasi zeigen, dass sie das also selbstverständlich finden. Und ich kann wirklich nur jeden bitten, machen Sie es.
Nicht zu lange warten, Urlaub, nicht zu lange wackeln.
Sondern und einen Hausnotruf, das ist auch wichtig.
Knopf.
Ein Knopf oder am Band, das habe ich, einen Hausnotruf, einen grünen Knopf. Und das ist wichtig, weil mir das ja beim zweiten Mal passiert ist und da waren alle verreist. Ich lag da alleine auf der Terrasse, niemand war da. Und da hatte ich noch keinen. Und dann sagte auch der Moritz, mein Filmsohn, mein kleiner Filmsohn, der jetzt ein Produktionsleiter geworden ist, der arbeitet jetzt hinter der Kamera. Und der sagt, meine Mama hat das auch, du kannst das ruhig machen. Und das ist auch so. Das ist ganz wichtig, dass man in Situationen, in denen man alleine ist, wirklich eine sofortige Hilfe hat. Auf den Knopf drücken und schon meldet sich jemand. Und das ist
also,
ganz wichtig.
Ich bin dankbar, dass du das ansprichst, weil viele denken, ja, das macht sie älter. Ich finde, das macht sie jünger, weil sie sich viel freier und fröhlicher bewegen,
absolut,
ohne Angst.
Und das ist und vor allen Dingen in Not können auch Kinder und Jugendliche sein. Jeder kann in Not sein. Das hat sich alles geändert. Mhm. Also die Welt hat sich gedreht. Also die ist nicht mehr so behaftet mit den Kategorisierungen des Alters. Da darf man nur das machen. Und im Mittelalter, hätte ich beinahe gesagt, darf man nur das machen. Ja. Und wenn man jung ist, darf man das machen. Nein.
Ja, und jung ist man ja nicht im Pass, wie wir wissen, sondern im Kopf und im Herzen. Ne?
Ja, genau. Also. Absolut.
Kino, Theater, Marie-Louise, gehst du noch oder spielst du noch? Wobei das Wörtchen noch jetzt schon mal total blöd ist, ne? Aber interessiert dich nach wie vor?
Ja, Theater? Theater würde ich mal etwas zurücksetzen, aber Filme natürlich und meine Lesungen, die mache ich mit Freude, weil ich 2 Stunden lang ein Publikum unterhalten kann. Und danach kann ich nach Hause gehen.
Und man muss vorher nicht so lange Text auswendig lernen.
Naja, das ist eine andere Sache. Also ich meine, wenn man das, ich bin jetzt fast 60 Jahre im Beruf, stelle ich das mal vor.
Mit 19, meine erste Mutterrolle. Auch ein Jubiläum, Bühnenjubiläum.
Ja.
Wir haben übrigens noch ein Jubiläum entdeckt, nämlich eins bei uns.
Was?
Vor 35 Jahren
hast
du zum ersten Mal einen Auftritt bei DAS gehabt. Und zwar als Sängerin. Du bist nämlich auch eine hervorragende Sängerin. Wir hören mal rein.
Ja?
Und auf ein ganz zärtlich in den Arm. Und mir wird's um das Herz ganz warm. Mon amour.
Ja, war Weihnachten offensichtlich.
Aber die Dame hat sich gar nicht verändert.
Na, überhaupt nicht. Das ist ja sowieso so phänomenal bei dir, dass du dich wirklich kaum verändert hast. Du hast vor allem dieses tolle Strahlen in den Augen.
Ja.
Das ist wirklich geblieben und das finde ich wunderschön, weil das zeigt einfach, wie du noch Freude am Leben hast. Aber diese Szene gerade, 30 Jahre hat mir mein Kollege ins Ohr geflüstert, ist das jetzt her? Das war damals bei DAS, da haben wir noch aus dem Bahnhof gesendet. Ich meine, das sind so viele Szenen und Momente und Auftritte, in denen du gespielt hast und dabei gewesen bist und vor allem auch gesungen hast. Bedauerst du manchmal, dass du nicht mehr gesungen hast?
Ja, ich hätte gerne noch mehr gesungen. Ich habe eine CD gemacht mit 11 Liedern und das wurde nicht so unterstützt. Ich hätte das gerne weitergemacht, also Chansons gesungen. Mhm. Auch vielleicht mache ich das noch.
Ja, eben. Das Leben ist ja noch Zeit genug.
Das Leben ist jung, wir haben Zeit, das machen wir noch.
Kannst an deinem Geburtstag direkt mal anfangen. Da hast du ja schon ein Publikum von 85 ja. am kommenden Samstag. Ja. Bist du ein bisschen aufgeregt jetzt, wo es auf dieses Fest hingeht?
Nein, ist eine Sache der Organisation. Ich habe noch viel zu organisieren und dann kann man gar nicht aufgeregt sein, weil da muss man sehen, dass man, ja, dass alles läuft und dass es zusammen ist. Aber es wird sehr schön. Es wird ein Sänger wird französische Chansons singen, da freue ich mich drauf. Und auch 10 Jahre nicht gesehen, der hat ja schon mal mit mir zusammengesungen. Naja, also ich freue mich drauf.
Das
wird
ich.
Sicher schön.
Das merkt man, dass du dich freust und ich freue mich, dass du hier bist, hier warst, liebe Marie-Louise.
Ja.
Warte jetzt nicht bis zum nächsten Jubiläum, da sind ja nochmal 5 Jahre, also komm bitte ein bisschen vorher. Es gibt noch so viel, was wir eigentlich besprechen müssten. Ja. Gibt es eigentlich was, wo du sagst, das möchte ich noch machen?
Naja, ich habe ja eben gesagt, ich möchte gerne noch singen. Mhm. Das macht mir Freude. Und sonst kann man nur für den Frieden beten, ne? Das ist ganz wichtig in der Welt. Und dass also die Entscheider das Richtige machen. Also,
bist du optimistisch oder eher pessimistisch, was das angeht?
Ich bin optimistisch. Wissen Sie, ich habe mal über das Wort nachgedacht.
Da ist Mist drin.
Also optimieren. Ja. Miss, Frau, mit dem S noch ein S dran, Miss, muss optimistisch sein.
Schön, dann steck uns an mit deinem Optimismus und bleib du vor allem so optimistisch und komm, wie gesagt, gerne bald wieder. Morgen kommt eine Kollegin von dir, Andrea Sawatzki. Kennst du bestimmt auch, Schauspielerin und Tierschützerin. Und wir reden über ihre Themen, freuen wir uns auch sehr, wenn sie auch dann wieder dabei sind. 18:45 hier bei DAS geht weiter mit ihrem Landesprogramm. Und dir wünschen wir einen schönen Tag morgen noch in Hamburg und dann einen guten Heimweg.
Danke.
Und ein schönes Fest natürlich. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.